Heute Morgen hätte ich euer Gebet für denjenigen, der am Wortdienst besonders gebrauchen können. Vielleicht sollten wir das wieder einführen. Als ich heute Morgen den Saal betrat, wurde ich angesprochen: Du predigst heute Morgen? Ich? Ich nicht, du. Nee, du. Oh. Ich habe wenigstens meine Bibel dabei. Aber der Text, der mir einfiel, so spontan über Gemeinschaft, über den wir in der Bibelstunde, gehe also wieder hin, reden, den hatte ich leider nicht dabei.
Ja, ich soll noch für dich beten.
Ja. Bitte, ja.
Vater, wir bitten dich für unseren Bruder, dass er mit Kraft und Weisheit und mit viel Liebe dein Wort verkündigt und dass du ihn segnest und uns alle, wenn wir hier hören, was du zu sagen hast. Durch Jesus. Amen.
Amen. Danke. Dann fiel mir ein, in meiner Bibel liegt seit mehr als 10 Jahren ein Manuskript. Ich habe es ganz selten angesehen. Mission. Und ich denke, jede Missionspredigt ist eine Werbung. Eine Werbung für wen? Wir haben das gerade vorgeführt gekriegt. Da sagt jemand: Veränderung! Ihr braucht Veränderung! Wechsel! Ihr könnt wechseln! Da kann noch so ein guter Prediger sein. Der Herr Obama alleine hätte das auch nicht geschafft. Aber er hatte Hunderttausende, Millionen von Unterstützern. $1, $5, $10. Er hat in Geld geschwommen. Viel wichtiger, er hatte Menschen, die für ihn ihre Freizeit geopfert haben, die gebrannt haben, die auf den Straßen gestanden haben, die im Internet für ihn geworben haben, die Broschüren verteilt haben, die an den Veranstaltungen zugegen waren, die Stimmung erzeugt haben, die Begeisterung getragen haben, die überzeugt waren von einer Idee. Und wofür stehen wir? Wo ist dieser Funke? Wir wundern uns, dass unsere Mission so relativ folgenlos bleibt. Na klar, hat ja auch viele Wahlkämpfe gegeben mit geringer Wahlbeteiligung in USA. Und dann kommt jemand, der eine Botschaft hat, die man ihm abnimmt. Und er spricht die Menschen an. Und plötzlich haben die eine Wahlbeteiligung, von der sie seit Jahrzehnten und Jahrhunderten nur geträumt haben. Ich möchte heute Morgen euch daran teilhaben lassen, wie ich denke, nach meiner Überzeugung, wie unsere Botschaft, und das ist nicht nur eine Botschaft in der Gemeinde, wie eine Botschaft in unserem Leben aussehen sollte. Wie sie aussehen sollte, wenn wir uns in den Familien treffen. Wie sie aussehen sollte, wenn wir Freunde eingeladen haben. Wie sie aussehen sollte im Beruf, wenn wir über andere Menschen reden. Und das ist ein feiner Grat. Hätte vorher jemand gesagt, Wechsel, da stellt sich jemand hin und führt seinen ganzen Wahlkampf mit dem einen Begriff Wechsel. Das ist sehr scharf am Lächerlichen. Auch wenn wir vom Glauben reden und reden dann nur einfach so mit aufgeschlagenem Blick zum Himmel und man nimmt es uns nicht ab, dass da etwas hintersteht, eine Überzeugung, eine Wirklichkeit, eine Hoffnung, dass es hier um wirklich grundlegende Dinge geht. Und da geht es auch um grundlegende Dinge. Ein Land, was fast vor die Wand gefahren ist. Und wir alle sind da mit von betroffen. Und das waren nicht nur USA, da waren wir gut dran selbst beteiligt. Mit unserer Gier. Also ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass was wir machen, wenn wir von Jesus reden, und darum geht es, dass das Werbung ist. Aber wie kann ich jemanden überzeugen? Doch nicht, indem ich den Hampelmann da mache, sondern indem ich rüberbringe, dass ich selbst überzeugt bin. Und da verkauft mal jemand etwas, was er schon hat. Das wird ein lustiger Abend, man wird über vieles reden können. Aber die Frage ist, die davon nichts wissen, die nicht zur Wahl gehen, sie meinen, sie müssen sich nicht entscheiden. Also grundsätzlich müsste da mal eine Bedarfsprüfung ansetzen. Und das macht mal. Einen Schritt daneben, das Visier klappt zu und ihr könnt noch den ganzen Abend reden, ihr könnt das ganze Leben weiterreden, den oder diejenige erreicht ihr nicht mal. Also dass wir uns Gedanken machen, wie kann ich mein Gegenüber erreichen? Wo steht er? Welchen Bedarf sieht er selbst? Und dann eine Bedarfsprüfung. Ist das tragfähig? Gibt es so ein neues Wort, Politiker brauchen das immer, kaum gibt es einen neuen Begriff, belastbar. Aber sind unsere Argumente belastbar? Wir wollen von Jesus reden und treffen Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen an, die entweder gerade auf einem Höhepunkt sind und in den Machbarkeitswahn kommen, sie brauchen niemanden, ihnen gelingt ja eh im Augenblick alles, oder die ganz unten sind. Und sagen, du kommst mir dann mit deinen Begeisterungswellen von einem Jesus und ich sag Halleluja und alles in meinem Leben wird gut. Ha, ha, ha. Geh du mal den Weg, den ich 10 Jahre, nicht ich, viele Menschen sagen, gegangen bin. Und dann kommt das Angebot. Überlegen wir mal, wie stellen wir unser Angebot Christus vor? So, dass man brennt, dass man, oh ja, den möchte ich kennenlernen. Oder einfach nur schwärmerisch. Wie sprechen wir von, nimmt man uns ab, dass wir da einen Schatz haben? Wecken wir den unterschiedlichsten Menschen das Verlangen? Ich möchte diesen Mann näher kennenlernen. Interesse wecken. Ich kann nicht jemanden, der Jesus gar nicht kennt, von einer Minute zur anderen zu seinem Jünger machen. Dazu muss er ihn erstmal kennenlernen. Und damit er die Chance hat, ihn kennenzulernen, muss er ihn kennenlernen wollen. Das ist eine ganz schwere Verantwortung. Das geht auch nicht in einem Abend. Wenn wir diese Stufen vorher gegangen sind, dann werden wir von ihm reden. Dann wird, ja, was haben wir denn zu erzählen, was sich in unserem Leben durch diesen Mann verändert hat? Bist du besonders reich geworden? Bist du schöner geworden? Bist du gesünder geworden? Hast im Beruf nur noch Erfolg? Nee? Hast du ähnliche Probleme wie ich immer noch? Muss das wohl was anderes sein? Und dann kommt die Bedarfsprüfung. Das ist in jeder Werbung so. Verkauft jemand mein Auto, der schon 3 hat? Sondern ich muss sehen, wo ist denn bei dir Mitmensch ein Bedarf. Und dieses Angebot, was wir machen, und das müssen wir jemandem sagen, kann man annehmen und kann man ablehnen. Aber solange er das Angebot gar nicht kennt, ist er sich über die Bedeutung einer Ablehnung ja gar nicht klar. Und er wird sehr locker sagen, schon gut, brauche ich nicht, lass uns über was anderes reden. Bist ja ein lieber Mensch, aber das ist ein Thema, darüber mit dir lieber nicht. Bist du eh total abgehoben, voreingenommen. Also damit kann man mit dir, darüber kann man mit dir nicht reden. Schaffen wir es, über Menschen, über einen längeren Zeitraum darüber zu reden, was in uns brennt. Wenn er nicht in dir brennt, vergiss es. Ja, und dann wird ja mal irgendwann der Abschluss kommen. Da muss ja eine Antwort kommen. Ja oder nein. Ist biblische Verkündigung, wenn wir sie unseren Mitmenschen erzählen, frohe Botschaft von Jesus, dem Christus. Von Jesus, dem Gesalbten Gottes, von Jesus, dem Erlöser, von Jesus, dem Retter. Frohe Botschaft, nicht Drohbotschaft. Nicht, oh, jetzt kommt was auf dich zu, entscheidend. Du, ach, bist ein lieber Kerl, bist eine liebe Frau. Aber leider werde ich die Ewigkeit ohne dich verbringen müssen. Herzlichen Glückwunsch, den hast du schon verloren. Zunächst, denke ich mal, sollten wir mal reden von Gott. Gott, dem großen Unbekannten. Was können wir denn unserem Nächsten überhaupt sagen? Gott, ach, glaubst du wirklich, ja Gott, das ist die Weltformel, das ist das große Geheimnis. Irgendwie gibt es da doch so einen Gott, aber als Person? Ach nein, es gibt einen Gott, der Person ist, der sich den Menschen offenbart hat, den man erfahren kann, den man erleben kann. Keine Nachricht von einem, schon eine Nachricht von einem Außerirdischen, aber von einem Außerirdischen, der einen Bestseller geschrieben hat. Hast du schon mal gelesen? Ich denke mal, die meisten guten Bücher sind relativ schwer zu lesen. Ich habe mir so gerade Uwe Tellkamp, Der Turm, über die letzten 7 Jahre der DDR gekauft. Eieiei. Wirklich sehr einfühlsam, sehr fundiert, was der Mann da schreibt. Aber so mal eben durchschmökern ist nicht. Also auch jemand die Bibel zu geben und sagen, lies mal. Ja, der wird sie dir wiedergeben. Zu schwer für mich. Manche Sachen finde ich ganz komisch. Verstehe ich nicht. Sondern dazu brauche Anleitung, brauche Hilfe. Jeder Mensch. Und die Frage kommt, was willst du von mir? Mit wem wir reden? Was willst du von mir? Gibt's doch nichts umsonst hier. Warum willst du in der Gemeinde jetzt Punkte sammeln, dass du noch einen gerettet hast oder geworben hast für die Gemeinde? Was will denn dein Gott von mir? Die Menschen heute, wir Menschen, sind immer konfrontiert mit Leuten, die was von uns wollen. Werbung im Fernsehen, Auto verkaufen, was verkaufen, was wir gar nicht brauchen, Versicherung, Sicherheit, ihre politische Meinung verkaufen. Jeder denkt sofort, wenn er angesprochen wird, jemand interessiert sich für ihn. Was willst du von mir? Und dann denken wir, müssen wir reden. Und ihr merkt schon, ist nicht so einfach, ne? Mal eben Mission, mal eben einen Vortrag und schon sind die Menschen da, wundern, das funktioniert nicht. Wir kommen hier hin, halten einen guten Vortrag und denken, da geht einer und lässt sich taufen. Wird selten passieren, weil die Voraussetzungen gar nicht mehr stimmen. Also werden wir mal reden müssen über Mensch. Da ist vielleicht von Gott zunächst mal gar nicht die Rede. Was bedeutet für dich Menschsein? Sagt jemand, ach, also das weiß ich schon, das Leben wert, weiß ich nicht, 80 Jahre, 90 Jahre oder nur 50. Aber das, was ich hier habe, das bisschen, das will ich genießen. Und was dann? Führen wir mal ein ernsthaftes Gespräch, ein Leben lang mit jemandem darüber, was es bedeutet, das Leben zu genießen. Immer nur Bücher zu lesen. Der Turm, der Knabe liest jeden Tag 500 Seiten, weil er möglichst viel Wissen in sich aufnehmen will. Er liest auch nachts, wenn er dabei einschläft, weiß er am nächsten Morgen nicht mehr, was er gelesen hat. Aber das ist das, was er unter Lebensqualität versteht. Aber das Leben, was ist denn das Leben? Das Leben ist doch eh nur Sterben auf Raten. Eine weit verbreitete Meinung. Aber so ein jemand, was ist das Geheimnis? Das kann man im Vortrag überhaupt nicht lösen. Das bedeutet nämlich zuhören, was der andere über sein Leben denkt, was er empfindet, wo er steht, worunter er leidet. Und was tun, wenn die großen Prüfungen kommen? Überleg nun mal, jeder für sich, wie wirst du reagieren, wenn mir das Liebste genommen wird? Mal jeder überlegen, was ist das Liebste in seinem Leben? Ich hoffe mal nicht, dass nur das eigene Leben ist, weil dann brauchst du keine Gedanken mehr machen. Ich bin gekränkt, ich bin verbittert, nicht ich. Ich? Ja, bin auch gekränkt. Bin auch gesagt, ja doch, bin gerade sehr verbittert, hab das ja mitgekriegt, ne? 20 Jahre betreue ich ein Unternehmen von allerkleinsten Anfängen bis zu einem mittelständischen Großkonzern. Und um sich von mir zu trennen, hat 1,5 Minuten gedauert. Bin ich schon verbittert und denke, wenn einer von den neuen Eigentümern anrufen würde, dass ich erstmal sagen würde, ich muss mal was vorwegschicken, bevor sie mein Urteil hören. Ne? Da braucht man sich vormachen, da bleibt schon was hängen. So, und mit einem Menschen, der diese Situation hat, bevor wir die Verbitterung nicht an die Seite räumen, bevor wir ihm nicht Verständnis entgegenbringen, wie geht's dir denn? Ach gut. Wie geht's dir denn? Den Umständen entsprechend. Ihr solltet es nicht für möglich halten. Ich habe in den letzten Wochen, weil ich das auch für notwendig halte, Freunden und Bekannten etwa in 20 Fällen versucht nahezubringen, dass ich jetzt im einstweiligen Ruhestand bin. Ich glaube, das haben 19 Leute nicht verstanden. Ja, warum? Denen geht es doch immer gut. Und was ich denn noch sagen wollte, Sonntag, dann gehen wir da und dahin. Ja, so wollen wir Mission betreiben? Funktioniert nicht. Und jetzt kommt das, wir haben von Gott gesprochen, in seiner Person, wir sprechen über den Menschen. Jetzt kommt Gott und Mensch. Und dann so richtig aber einen dicken Hammer rausholen. Nicht? Wir sind alle Verbrecher. Tja, das ist dann die frohe Botschaft. So geht es anscheinend nicht. Aber es gibt ein Problem der Straffälligkeit. Und die meisten Menschen verstehen das schon. Umsonst ist der Tod. Und der kostet das Leben. Das sind mal Punkte, in denen man ansetzen könnte. Aber dann, diese ganze Beziehung, die müsste ja einen zur Verzweiflung bringen. Dafür hätten wir auch keine Lösung, wenn wir den großen, heiligen, allmächtigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde sehen und uns Menschen dagegen sehen. Da gibt's keine Missionspredigt. Das geht nur über Jesus. Und zwar Jesus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Ich weiß nicht, ob ihr alle realisiert habt, was hier passiert ist, als hier jemand stand und predigte, dass wir Gottheiten sind. Nicht Götzen, nicht Götter, Gottheiten. Jesus ist unsere einzige Hoffnung, wahrer Gott und wahrer Mensch, hoher Priester, der einzige Mittler zwischen uns und Gott, seinem Vater. Ohne ihn ist jede Hoffnung für uns verloren. Ihm sind wir ausgeliefert. Und wenn jemand fragt, bist du gewiss, dass du gerettet wirst, habe ich so einen Standardsatz, sage ja. Stellt euch mal die Frage, euch fragt einer, bist du hundertprozentig gewiss, dass du gerettet bist und in den Himmel kommst? Ich habe das lange nicht mehr getan. Aber ich weiß, dass nach meiner Erfahrung etwa 80% nicht 100% überzeugt sagen, ja. Da kommt, ich hoffe es. Da kommt, wenn ich am Glauben festhalte, was ja stimmt, da kommen viele andere Dinge. Ich bin 100% überzeugt. Ich werde ewig leben. Möglicherweise bin ich der Letzte auf der Schwelle. Hinter mir kann eine Tür dann zugehen. Das ist egoistisch. Warum bin ich überzeugt? Weil ich den besten Rechtsanwalt im Himmel und auf der Erde habe. Der hat bis jetzt noch jeden rausgepaukt. Warum mich nicht? Und das ist Jesus. Und das ist unsere Botschaft. Und warum kann diese Botschaft sein? Weil Jesus der Barmherzige ist und der Vater der Schreckliche ist, der Schlimme, der Rächergott. Nee, die Liebe Gottes. Da müssen wir überlegen, wie reden wir über die Liebe Gottes. Johannes 3,16. Also, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist ein Angebot. In jedem Menschen gibt, ich kenne niemanden, der nicht, wenn er ehrlich ist, im Innersten die Hoffnung hat, dass das hier nicht alles ist. Und da kann man mit den weltlichsten Leuten reden, mit den Intelligentesten, mit den Reichsten, mit den Ärmsten, mit den Gescheiterten, mit den Erfolgreichen. Irgendwo, man gibt das ungern zu, ist da etwas. Ja, aber dann, wenn wir so weit sind, dass wir Gottes Liebe bezeugt haben, dann müssen wir uns fragen, was ist Sünde? Ich kann das jetzt nicht ausführen, aber ihr merkt schon, das ist ein weites Themenbereich. Sünde ist, und das fällt den Leuten da ein, oh, was ist das? Ich habe gestohlen, ich habe genascht, Ich habe eine fremde Frau angesehen. Ich habe einem, das ist eine ganz große, steht bei uns immer ganz oben. Kommt übrigens von der katholischen Kirche, die diese Sexualität so in Zweifel zieht, den ehelichen Geschlechtsverkehr nur als Akt, den ich setze zur Kinderzeugung. Das will ich jetzt nicht, aber das sind Gespräche, denen können wir nicht ausweichen, weil die kommen in den Gesprächen. Aber was ist in Wirklichkeit Sünde? Sünde ist alles in meinem Leben, was mich von Gott trennt. Und das, wer Gott liebt, wird das ernst nehmen. Aber ich kann immer wieder in den Fluss fallen. Da ist eine Brücke, über die kann ich jeden Tag gehen, 100 Mal, hin und zurück. Da ist Jesus. Aber wenn ich bewusst bin, Sünde ist nicht ernst, weil ich in Ehen einbreche, weil ich stehle, das ist alles schlimm genug, die Sachen sind auch für andere Leute schlimm, die Jesus nicht kennen. Dafür haben wir Gesetze in diesem Land. Da kann man lebenslänglich ins Gefängnis kommen, notfalls. Aber was schlimm ist, dass dieser Gott, der mich liebt, so wie ich bin, der Jesus für mich hat hingegeben, der unsere Sünden ans Kreuz getragen hat, dass ich mich von ihm trenne, das wird mich im Inneren bewegen. Da ist nicht einfach so leicht hingesagt, da ist ja Jesus, der vergibt mir. Das ist dann der Trost, der einen vor Verzweiflung rettet. Aber kein so oberflächliches, leichtes Angebot. Und das Angebot ist notwendig. Dass er darüber redet, warum ist das denn so? Hätte Gott es nicht auch anders machen können? Musste er seinen Sohn in die Welt schicken? Musste er für uns sterben und musste er auferstehen? Was werden wir ihnen antworten? Das ist, was Missionspredigt leisten muss. Uns gegenüber, um uns auszurüsten und den Menschen gegenüber, die uns fragen. Ist dieser ernst? Ist doch nicht schwer, was ich jetzt gesagt habe, denke ich für mich. Wenn nicht, müssen wir es nochmal studieren. Und dieses Angebot sagt dann jemand möglicherweise, na klasse, jetzt haben wir was 3 Monate darüber geredet, aber sag mal, was kostet das denn? Weil auf dieser Welt ist nichts umsonst, ne? Dass Leute sagen, ich bin Vorsitzender im Tennisverein und sagen, was ist eigentlich los? Die Jugend ist noch da, aber wenn die größer werden, sind sie weg und die Erwachsenen gehen immer seltener in Vereine. Und dann sagt jemand, ja, die wollen nicht mehr. Doch, die wollen noch, die wollen gerne. Nur eins, sie haben Angst vor der Bindung, vor dem Preis, den ich zahlen muss, wenn ich irgendwo eintrete. Das geht nun mal nicht, da sind andere Menschen. Gott baut sein Haus Stein für Stein. Da baut er erneuerte Menschen ein. Und die drücken und ärgern und, ach, was wäre die Gemeinde schön, wenn ihr nicht wärt. Glaubt das nicht. Glaubt das nicht. Aber manchmal ist das, sind Nachbarsteine, sind einen ganz besonders lieb und manche, die, dann würde man schon gerne eine Etage höher verpflanzen, ne? Aber dieses Geschenk ist ein Geschenk ohne Kaufpreis. Diesen Preis hat Jesus bezahlt, ganz allein. Aber das Geschenk muss angenommen werden. Weil das kann nun mal, das möchte man schon, so viele haben es versucht, ne? Das für einen anderen tun. So. Kann dich nicht Verzweiflung treiben. Gott durch den Heiligen Geist weiß einen Weg. Wir können uns bemühen, aber letztlich ist er es. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Sag nicht ich, sondern im 1. Johannes, im 5. Kapitel, Verse 11 und 12. Oh, und was muss ich tun? Wir haben über Veränderung gesprochen, jahrelang. Was muss ich tun? Es ist immer wieder dieser Druck auf den Schultern, dieses Joch, dieses zwischen Gnade und Heil, zwischen Errettung und Rechtfertigung hin und her gerissen sein. Ja, die Bibel sagt in Römer 10, 9 und 10, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass er der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du selig. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man selig. Es gibt noch eine andere Stelle, was passiert mit denen, die ihn verleugnen? Das ist ungefähr der einzige Weg, aus der Gnade zu fallen. Und das ist eine Warnung, die wir, glaube ich, auch aussprechen müssen. Eine Warnung, was geschieht, aber es ist ein Weg, bis wir da hinkommen. Wir fangen nicht mit der Warnung an. Jetzt sage ich dir mal was ganz Schlimmes, was auf dich wartet. Böse Höllenqualen. Du solltest erstmal als Ablass schon mal 1.000 Mark auf den, Euro auf den Tisch legen. Ne? Sind dir schon mal 10 Jahre deiner Sündenschuld vergeben? Nee, so nicht. Was du für ein schlimmes Mädchen bist, was du ein schlimmer Junge bist. Also, Strafpredigt. Und am Ende, so jetzt, also ganz schwer, muss sich schon sehr, sehr ändern, aber da sehe ich doch noch einen gewissen Schimmer der Hoffnung für dich. Geh mal mit in die Gemeinde. Nee. Die Bibel sagt in Johannes Evangelium im 3. Kapitel, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der könnte eventuell das ewige Leben ernten. Der hat eine Chance, errettet zu werden. Das steht ohne jede Einschränkung. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Dann kommt allerdings die Warnung. Wer den Sohn nicht hat, der wird das Leben nicht sehen. Was wir hier haben, ist also kein wahres Leben, sondern ist eine Durchgangsstation zu unserem ewigen Leben. Danke.
Zum Schluss 427, gib mir Liebe ins Herz und das wird leuchten.